Ja, ich freue mich auch super. Und am meisten freue ich mich, dass wir im ICF Movement extrem wortkreative Menschen haben. Das finde ich super. Kleiner Hinweis an unser Producing-Team: Wir heißen nicht mehr Senior Pastor. Wow, wir heißen jetzt Lead Pastor. Weil ein Lead ja was irgendwie schöner oder netter oder jünger oder freundlicher oder wie auch immer. Deshalb heißen wir jetzt Lead Pastor. Ist das cool, oder? Ich bin kein Senior mehr. Gut. Wow. Ja. Ist egal. Ja, Senior, man sieht ja schon manchmal alt aus. Also schon auch, wenn man in den Spiegel schaut. Passiert auch. Selbst mir. Ja, hey, wir machen im ICF keine Sommerpause. Also wir zumindest im ICF Reutlingen nicht. Zum einen, ich hasse Sommerpause. Ich finde es mega uncool, weil ich finde das Zeichen irgendwie seltsam, dass eine Kirche sendet, wenn sie Sommerpause macht. So als ob der Himmel gerade Sommerpause hätte. So, hey, super, heute würde ich mich gern bekehren. Ja, sorry, die Kirche hat Pause. Kommst nach dem Urlaub nochmal? Nein. Wir haben gedacht, Sommer ist schon eine spezielle Zeit und deshalb machen wir auch spezielle Serien im Sommer. Also sie laufen schon immer ein bisschen anders ab als der Rest des Jahres, aber eben nicht pausenartig, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen mit diesen Serien den Predigern, die wir auch einladen in dieser Zeit, Raum verschaffen. Raum für persönliche Themen, Raum, dass man Themen, die einem am Herzen liegen, einfach auch mitbringen kann und in die Kirche einbringen kann. Summer Adventure ist dieses Jahr das Thema und Summer Adventure war so ein bisschen das Motto, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Dinge in unsere Church reinbringen, wo Menschen etwas mit Gott erleben, ein Abenteuer mit Gott erleben. Und es war ja heute völlig anders geplant. Also wir wollten hier in Balingen heute den Podcast vom Olli zeigen, zum Machine Gun Preacher. Und ich sage euch, schaut euch den Podcast an, es lohnt sich wirklich. Es ist eine super Predigt und ich bin jetzt nicht hier, weil der Podcast scheiße wäre. Das ist nicht der Grund, sondern weil ich Adventure mit Gott erlebe. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen von Bill Hybels und Bill Hybels hat fantastische Bücher geschrieben. Er schreibt immer zwischen den Zeilen so kleine Tipps, die man schnell überliest, die aber dein Leben echt verändern können. Und in einem Buch, da beschreibt er einen Urlaub mit seiner Familie. Und zwar irgendwie Stinkekäse langweilig und die Familie war mies drauf und so. Und irgendwie hatten sie das Gefühl, das läuft diesmal nicht so richtig. Und irgendwie kamen sie auf die brillante Idee und haben gesagt, hey, warum sollen wir eigentlich Gott aus unserem Urlaub ausklammern? Lass uns das doch mal genau andersrum machen und Gott den Urlaub gestalten. Und dann haben sie gebetet und haben gesagt, Gott, du bist so groß, du bist so mächtig, du kannst so viel, gestalte du doch unseren Tag. Überrasch du uns heute mal mit deiner Größe. Das hat mich damals so angesprochen, dass das zu einem meiner häufigst gesprochenen Gebete wurde im Leben. Ich bete extrem oft morgens früh, und sag, Gott, überrasch du mich heute mit deiner Größe. Jetzt ist das Problem, wenn man zu Gott betet, dann passiert es manchmal, dass er einer hört. Und ja, das ist so mit gemischten Gefühlen. Ich möchte dich mal kurz fragen, jetzt ganz ehrlich, Handzeichen sehen nur die anderen auch, aber das ist nicht schlimm. Wenn ich dir jetzt eine Reise anbieten würde, also kein Ausflug, eine echte Reise, sagen wir mal wert 15.000 Euro, du hättest keinen blassen Schimmer, wo es hingeht. Wer von euch würde die Reise annehmen? Okay. Ich bin gespannt. Bin gespannt, ob er das nach der Predigt auch noch sagt. Gut, ich habe zu Gott gesagt, weißt du was, Gott, ich möchte, dass du mich heute überraschst. Ich möchte an diesem Tag etwas von deiner Größe erleben, etwas von dem, was dich ausmacht, was dich kennzeichnet. Und bevor ich mit dieser Predigt wirklich jetzt loslege, möchte ich beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns überraschen möchte. Danke, dass dein Budget so viel größer ist als 15.000 Euro. Dass du eine Lebensreise mit uns geplant hast, in der du uns überraschen willst, in der du uns begegnen willst, in der du uns formen willst und in der du uns zu dem machen willst, was wir in deinen Augen sind. Und ich bete, dass wir jetzt in der nächsten halben Stunde etwas davon erfahren werden, und etwas in unser Herz eindringt, was direkt von dir kommt. In Jesu Namen, Amen. So, ich bin also heute Morgen aufgewacht, habe gedacht, hey, das wird heute mal so ein richtig ruhiger Tag im ICF. Ich habe nichts zu tun. war in Reutlingen, das begann dann mit Stühle stellen, also doch nichts zu tun, aber das tue ich gerne. Also haben wir die Stühle gestellt und dann begann die Celebration und cool, Worship, alles super, und kam die Predigt von der Silke und in der Predigt hat sie eine Bibelstelle benutzt, sie hat darüber gesprochen und diese Bibelstelle hat bei mir irgendwie eingeschlagen wie so ein Blitz. Bam. Und ich habe gedacht, wow, Moment mal, also da kommen jetzt so viel mehr Gedanken, als das, was sie ausgearbeitet hatte, aber es ist keine Kritik an ihrer Predigt, sondern es waren einfach andere Gedanken. Und ich habe gedacht, hey Gott, warum gibst du mir das jetzt, in diesem Moment, in der Fülle? Und dann hatte ich so das Gefühl, er antwortet und sagt, naja, weil du heute Nachmittag nach Balingen fährst und darüber predigst. Ja, ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich liebe. Ich habe eine Stunde Zeit, mich vorzubereiten. Klar, machen wir. Und Gott sagt, ja, machen wir. Und ich gesagt, also gut, ich habe ja gesagt, du darfst mich überraschen. So, und jetzt muss ich ehrlich sein. Das hat immer verschiedene Komponenten im Leben. Wenn man Gott hört, dann, also bei mir im Leben, ist das nicht so, dass eine physikalische Stimme auftaucht, dass sie zu mir spricht und ich höre sie und alles ist klar. Gar nicht. Ich bekomme Eindrücke und diese Eindrücke, die sind manchmal auch sehr, sehr menschlich. Dazu müsst ihr wissen, ich bin, was meinen Dienst in der Kirche angeht, so ein klein bisschen speziell. Ich vergleiche mich am liebsten mit Fußballern. Setz einen Fußballer auf die Ersatzbank. Wow, und der leidet. Und jetzt kannst du 100-mal sagen, hey, du bekommst heute eine Pause. Ja, super. Willst du nicht? So, und ich bin so wie so ein Fußballer. Wenn du mich in die Kirche setzt und sagst, ich habe heute eine Pause. Wow, toll. Ich möchte aber aufs Spielfeld. Ich möchte dabei sein, ich möchte mitmachen. Und das ist so eine menschliche Komponente. Und dann habe ich mich gefragt, Gott, geht es jetzt bloß darum, dass ich predigen will heute oder ist es wirklich von dir? Und ich sage euch ganz ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen Egoismus. Aber ich glaube, dass Gott eine Message hat. Und ich glaube, dass sie heute ganz, ganz tief gehen kann. Und wenn du heute hier bist und diesen Gott noch gar nicht kennst und wenn du sagst, hey, das ist mir jetzt irgendwie alles fremd, dann möchte ich dich einladen, vielleicht trotzdem zuzuhören und so ein bisschen was zu erfahren, was es heißt, mit diesem Gott auch am Ringen zu sein und mit diesem Gott unterwegs zu sein und das vielleicht dann einfach nur als einen Lebensbericht von jemand nehmen, der berichtet, wie es ihm geht, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Gut. Bevor wir jetzt in diese Bibelstelle eintauchen, ein ganz kleiner Schwank aus meinem Leben. Manche von euch wissen ja, ich hatte eine sehr harte Kindheit. Ja, das wäre jetzt die Stelle, wo du Ohr sagen darfst, okay? Gut, das machen wir nochmal. Ich hatte eine sehr harte Kindheit. Super, warum sagt ihr Ohr? Ihr wisst doch gar nicht. Gut, okay, nein, im Ernst, ich bin in Lüdenscheid geboren, das alleine ist schon hart. Gut, ich bin dort geboren und mit einem Jahr hierher gezogen. Und wisst ihr was, im Schwabenland, hey, es gibt genau eine Chance, Schwabe zu werden. Du musst hier geboren sein. Ich war noch nicht mal ein Jahr alt, als ich hierher gezogen bin. Pech. Neig schmeckt er. Für immer und ewig. Und das sind deine Sprachkenntnisse völlig wurscht. Ja, ich bin und bleibe ein Neigschmeckter. Ich bin nicht von hier, ich bin halt dann irgendwie doch kein Schwabe. Und das hat man mir in meiner Kindheit auch deutlich zu spüren gegeben. So, das Zweite. Ihr kennt das vielleicht als Kinder, zumindest Jungs machen das, man macht viel zu Sport, Spiele, Fußball, alles Mögliche. Und da werden Mannschaften gemacht. Und Mannschaften machen, das ist was Sensationelles. Also mittlerweile gibt es ja so Politik-Freaks, die wollen das jetzt abschaffen, ja, weil es ja so uncool ist. Gut, bei mir hat es noch niemand abgeschafft, man hat Mannschaften gemacht. Und ich war grundsätzlich so der, der als Letzter gewählt wurde. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr Ohr sagen dürft. Ja, das fühlt sich nämlich richtig scheiße an. Wenn da so eine ganze Reihe von Jungs steht und man spielt Fußball und jedes Mal so innerlich wünschst du dir, hey, jetzt ruft er meinen Namen. Wieder nicht. Und du bist wieder der, der als letztes gewählt wird. Und du weißt ganz genau, du bist in dieser Mannschaft nicht, weil man dich wollte, sondern weil du der Letzte warst, den man halt noch nehmen musste. Und das tut nicht gut. So, ich wurde ein bisschen älter. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, in einem christlichen Elternhaus. Und bei mir war das ganz klar, das war von vornherein schon entschieden, meine Kindheit wird in einem christlichen Setting geschehen. Also Jungenschaft und CVJM-Sport und so, das ist irgendwie der gleiche Sport, aber dann irgendwie christlich und so. Und du bist irgendwie immer ausgeklammert. Meine Freunde sind in den Sportverein gegangen, ich bin in den christlichen Sportverein gegangen. Und da lacht man viel drüber. Da wird man nicht so richtig ernst genommen als Sportler. Und du bekommst irgendwie immer das Gefühl, außen zu sein. Immer das Gefühl, du bist nicht so richtig dabei. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich das so sehr geprägt, dass das bis heute einer meiner empfindlichsten Punkte in meinem Herzen ist. Man kann in dieser Kirche unglaublich viel mit mir anstellen. Ich kann viel Blödsinn machen, ich kann viel Quatsch machen, ich kann viel Ernstes machen. Man kann streiten mit mir, ernsthaft jetzt, man kann richtig streiten mit mir. Aber es gibt einen Punkt, da bin ich so ultrasensibel, da hört für mich so der Spaß auf. Und das ist, wenn man Leute ausklammert. Und da bin ich sehr sensibel, das weiß ich, das ist manchmal auch nicht geil, dass ich so bin. Aber wenn ich mitkriege, man ist so zusammen, man steht noch im Bistro und dann ist so eine Gruppe, die lautstark macht sie etwas aus, man geht noch essen und dann sitzen zwei auf der Seite, es wird deutlich, dass sie nicht eingeladen sind. Ich hasse es, wie die Pest. Ich hasse es. Und tief in meinem Herzen würde ich nirgends hingehen und lieber zu den zwei und sagen, hey, seid ihr auch dabei, kommt mit. Ob ich euch mag oder nicht, völlig wurscht. Aber meine Motivation, diese Kirche zu starten, in dieser Kirche nach vorne zu gehen, alles zu geben in dieser Kirche, ist die Motivation, Menschen dabei zu haben. Dabei zu haben. Nicht, weil sie was leisten, nicht, weil sie was sind, sondern weil sie dazugehören. Und da bin ich ultrasensibel. Und das ist jetzt fromm oder eine Lebenserfahrung. Nimm's, wie du willst. Es ist so in meinem Herzen. Ich glaube, jeder von uns hier in diesem Raum kennt solche Momente. Jeder hat schon irgendwann mal in seinem Leben so etwas erlebt, erfahren, nicht dabei zu sein. Vielleicht hast du dich auf eine Stelle beworben, wurde es nicht genommen. Vielleicht hast du dich nach einem Partner gesehnt und der hat Nein gesagt. Vielleicht hast du dich nach einer Freundschaft gesehnt, nach einem Freundeskreis, du bist nie angenommen worden. Vielleicht wolltest du immer gern in der Mannschaft sein, aber du bist der, den man nicht gewählt hat. Und ihr kennt dieses Gefühl im Herzen. Und jetzt lasst uns in diese Bibelstelle einsteigen. Sie ist nicht so ganz kurz, deshalb werde ich sie einmal komplett lesen und dann steigen wir im Detail ein. Sie steht in 1. Petrus. Petrus hat einen Brief, also mehrere Briefe geschrieben. Das ist sein erster Brief, den er schreibt, im 2. Kapitel. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk. Jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht. Doch jetzt habt ihr sie erfahren. Meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Wow, und das ist echt, boah, da steckt unglaublich viel drin. Und ich möchte mit euch so ein paar Schritte durchgehen, auf die ich das Gefühl habe, Gott hingewiesen hat. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Wir Christen, wir glauben im Leben an Entwicklungsschritte.
Und das ist eine richtig gute Sache. Wir haben aufgrund dieser Annahme, dass wir uns entwickeln, ein Konzept entwickelt, das heißt Next Step hier im ICF. Next Step basiert auf 3 Schritten: Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Also du entdeckst was im Leben, du vertiefst das, du arbeitest aus, du machst Erfahrungen und dann gibst du das weiter. Das ist so ein Next Step in deinem Leben, dich zu entwickeln. Und das ist eine Bombensache. Weil ich glaube, das ist das Konzept, wie Jesus dich verändern möchte. Wie Jesus in deinem Leben Schritte gehen möchte, dass du dich verändern kannst. Super Sache. Jetzt gibt es aber ein ganz kleines Problem. Und das möchte ich euch mal darstellen an diesen wunderbaren Gläsern, die ich umgekickt habe. Nein, an diesem Schirm. So ein Schirm ist eine tolle Sache. Wir entdecken so einen Schirm. Und wir merken auf einmal, hey, was kann man mit so einem Schirm alles machen? Man kann sich vor Regen schützen, man kann sich vor der Sonne schützen, man kann eine Frau anmachen, hey, mal mit unter meinen Schirm, Baby. Man kann so vieles machen mit so einem Schirm. Und jetzt fangen wir an und wollen uns entwickeln. Wir sagen, hey, wenn ich mal so ein Schirm wäre, wow, dann könnte ich Leute beschirmen, dann könnte ich ihnen Schatten spenden, dann könnte ich sie vor Regen schützen, dann könnte ich ihnen eine heimelig romantische Situation bieten. Aber erst, wenn ich so ein Schirm bin. Wir glauben, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die Gott mit uns tun kann. Das glauben wir wirklich. Aber erst, wenn wir etwas sind. Erst wenn wir eine bestimmte Entwicklung haben, erst wenn wir einen bestimmten Schritt gemacht haben, dann kann Gott das tun. Kann Gott Menschen durch mich erreichen? Sicher, wenn ich mal Evangelist bin. Werden Menschen mir zuhören? Klar, wenn ich mal Pastor bin und mir irgendjemand offiziell die Erlaubnis zum Predigen gibt. Kann jemand gesund werden durch mein Gebet? Naja, wenn Gott mir die Gabe dazu gibt. Und merkt ihr was? Eine eigentlich gute Sache. Aber wir glauben, dass wir erst eine Entwicklung durchgemacht haben müssen, um dann etwas zu tun. Aber das ist sowas von unbiblisch, dieses Denken. Hier heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Da steckt eine Grammatik dahinter. Nicht ihr werdet mal das auserwählte Volk sein. Ihr aber seid jetzt, ihr seid es schon. Jesus hing am Kreuz und er sagte, es ist vollbracht. Und damit bringt das grammatikalisch ins Jetzt, ins Hier. Es ist fertig, it is finished heißt es auf Englisch. Es ist schon fertig, ihr seid dieses Volk. Nicht ihr werdet mal ein Regenschirm und dann könnt ihr die Leute beschirmen. Nein, jetzt, heute, so wie ihr seid, kann ich euch gebrauchen und benutzen. Ihr seid dieses Volk, seine königlichen Priester. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, wenn ich die Bibel ohne den Heiligen Geist lese, dann lese ich einfach nur Worte. Und dann liest man es und dann, ja, nett. Und manchmal schlüsselt Gott das auf, was dort steht. Und lese es mal ganz genau. Ihr seid königliche Priester. Ja, was jetzt? Sind wir Könige oder sind wir Priester? In der Geschichte hat Gott unterschieden. Es gab Könige und es gab Priester. Und dann gab es nur einen einzigen, der in der Bibel als königlicher Priester beschrieben wird. Der alles in sich vereint. Jesus Christus. Lasst euch nicht irritieren, ich leuchte auch so. Das ist gut. Königliche Priester. Du bist ein königlicher Priester. In dir steckt Jesus Christus. Nicht irgendwann, nicht nach einer Entwicklung, sondern jetzt, hier und heute steckt der königliche Priester in dir. Und mach dich dazu, zu einem königlichen Priester. Und dann heißt es, wir sind sein Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Und da gibt es eine Konsequenz. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir Christen, wir nerven mich manchmal unglaublich. Ich bin manchmal unfassbar genervt von uns Christen. Wisst ihr warum? Weil wir so inkonsequent sind. Wir sind so unfassbar inkonsequent. Wenn andere Menschen das wären, wir würden mit den Fingern auf sie zeigen und sie verurteilen. Aber wir sind es. Wir haben an unserer Taufe gesagt, ich werde dein Eigentum, mit dir in den Tod, mit dir wieder auferstehen, ein Besitzerwechsel, ich gehöre dir. Wir singen die frommsten Lieder. Wir erheben die Hände dazu, wir machen alles Mögliche. With all I am, alles was ich bin dein Eigentum. Echt jetzt? Ist es wirklich so? Und was ist, wenn Gott dir morgens früh sagt, du wirst heute Mittag in Balingen sein und predigen? Wisst ihr, für mich ist es voll easy, weil es meine Leidenschaft ist. Ich liebe das ja. Aber sein Eigentum zu sein, heißt, ich werde tun, was er sagt. Und zwar immer und überall und alles. Und das singt sich so leicht. Und das lebt sich so schwer. Warum hören wir nicht auf, ständig über das All-In zu reden und leben es mal mehr? Tun wir es wirklich? All-In heißt, ich gebe alles, was ich bin. Ich lege es rein. Und dann heißt, genau deshalb, weil das so ist, weil wir königliche Priester sind, weil wir ihm gehören, sollen wir die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und sein wunderbares Licht geführt hat. Früher war der nicht sein Volk, jetzt seid ihr es. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit noch nicht mal. Und jetzt habt ihr sie erfahren. Und wie leben wir? Mal ganz im Ernst. Wenn ich uns Christen beobachte, wie wir leben, wie wir reden, mittendrin in der Finsternis. Mittendrin in der Finsternis. Wir reden über uns selbst und über unser Leben, als ob wir noch mittendrin stecken würden. Hör dir mal dich selber an, wie du über dich redest. Boah, ich Idiot. Ich Dackel, was habe ich da wieder angestellt? Hör mal deine Gebete an. Oh Gott, wenn du doch möchtest, dann kannst du mich eventuell, falls es denn jemals dein Wille sein sollte, eventuell dann doch noch irgendwie gesund machen. Ah, echt jetzt? So redet jemand, der die Barmherzigkeit noch nicht kennt. Aber wir haben sie erfahren und wir sollen reden über die großen Taten. Die Susanne bei uns aus Reutlingen, sie hat eine Entzündung bekommen, sie hat eine unglaubliche Krankheitsgeschichte, einfach nur Schrott. Und dann wurden beide Hüften operiert, dann in der Reha ist die Hüfte gebrochen, wie immer das geschehen kann, man hat sie nicht geglaubt, man hat sie weiter trainieren lassen mit einer kaputten Hüfte, dann hat sich eine Entzündung gebildet und die Entzündung, die wurde zu einer üblen Blutvergiftung und sie hätte sterben müssen. Aus medizinischer Sicht ganz glasklar sterben müssen. Und wir haben gebetet wie die Wilden. Und wir haben im Leitungsteam gebetet, dank moderner Technik kann man per WhatsApp jemand die Hände auflegen. Ist cool, kann man alles tun. Das ist moderne Technik, die Gott auch benutzen kann. Und wir haben gebetet und sie wurde gesund. Sie war heute zum zweiten Mal wieder in der Celebration. Sie ist wieder da. Seit letzter Woche sind ihre Blutwerte wieder gut. Wir sollen reden über die großen Taten unseres Gottes. Und was machen wir? Ja, Glück gehabt, gell? Wow, tot nochmal von der Schippe gesprungen. Hat noch nicht sollen sein. Was finden wir alles für Worte, für Erklärungen, die letzten Endes Gott immer klein machen? Ja, es war noch nicht ihre Zeit. Aber wer hat das bestimmt? Wer hat sie denn rausgeholt aus dieser Blutvergiftung? Wer schenkt ihr denn nochmal das Leben? Es ist unser Gott, über diese großen Taten wir reden sollen. Warum wir? Weil es andere gar nicht kapieren. Warum wir? Weil wir wissen, auf wen wir es zurückführen. Also lasst uns drüber reden. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich an die Barmherzigkeit Gottes? Glaubst du wirklich, dass Gott gut ist? Ey, Moment, ja, das glaube ich schon, solange es mir gut geht. Das glaube ich schon, solange Gott so funktioniert, wie ich das will. Und wenn ich um Heilung bete und sie wird gesund, yeah, Gott ist gut, schakalakala. Und was, wenn nicht? Hat er dann einen Fehler gemacht? War er gerade auf dem Klo, als ich gebetet habe? Hat er mir nicht zugehört? Hat er auf meine Bitten keinen Bock? Vertraust du ihm? Woran erkennt man das? Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Oh, ganz ehrlich, der Petrus, er überfordert mich so ein bisschen. Wisst ihr, es gibt manchmal Menschen im Leben, die verleumden dich. Bösartig. Was ist das? Eine bösartige Verleumdung ist eine Lüge, ist eine Aussage über dich, die nicht stimmt, die man nicht unbedacht aus Versehen rausgehauen hat, die nicht entstanden ist aus so einer Lästerstimmung, wo man vielleicht mal was Dummes sagt. Nein, es ist eine Aussage, die jemand ganz bewusst bösartig über dich getroffen hat. Was machen wir mit so Typen? Also wisst ihr, das bringt eh nichts. Ich kann nur ehrlich predigen, alles andere ist Unsinn. Ich habe Handball gespielt. Warum spielt man Handball? Weil da darf man einem eine auf die Fresse hauen, das ist erlaubt. Also dann kriegst du eine rote Karte, hast ein Spiel Pause, aber dann darfst du weiterspielen. Das ist so ein Rahmen, wo man sich mal richtig austoben kann. Schon mit Regeln, aber da kann man was rauslassen. Und wisst ihr, wie ich tick, wenn mich jemand bösartig verleumdet? Ich würde am liebsten hingehen und ihm so richtig eine zentrieren. Entschuldigung, ich weiß, das ist nicht fromm, aber das ist ehrlich, so tick ich. Ich würde am liebsten ausrasten. Ich würde am liebsten hingehen und... Aber das tut man nicht. Weil wir sind ja gesittet und wir wissen, das ist nicht in Ordnung. Das Maximalste, was ich noch schaffen kann, und da brauche ich schon viel Heiligen Geist dazu, ist, dass ich vielleicht im stillen Kämmerlein aussprechen kann, Herr, bitte vergib du ihm, aber bitte, bitte dreh sein Herz um. Also bitte, wirklich, veränder du ihn, mach du ihn zu einem guten Menschen. Und wenn er dann ein guter Mensch ist und ich genug Zeit hatte, dann kann ich eventuell auch nochmal auf ihn zugehen. Das ist das Maximale, was ich schaffe. Petrus sagt, diesen Menschen sollt ihr durch eure Taten überzeugen. Nicht durch eure Worte, nicht durch eure fromme Erkenntnis, nicht durch eure Ermahnungen. Der Herr wird's vergelten. Nein, durch deine Taten sollst du ihn überzeugen. Und da steckt eine ultra krasse Verheißung. Denn wenn das gelingt, wird der Tag kommen, an dem dieser Mensch dir Danke sagt. Stell dir das wirklich mal vor. Da ist ein Mensch, der dich bösartig verleumdet hat. Und du verhältst dich gut. Du lebst so, wie es ehrenhaft ist, für Gott. Nein, nicht deine Bekehrungsversuche. Du lebst es einfach. Und irgendwann im Himmel wird er dir wieder begegnen und wird sagen, danke. Danke. Und wisst ihr, jetzt wird es ultra persönlich an der Stelle. Und ich weiß, dass man das immer auch irgendwie ein bisschen komisch auslegen kann, wenn ein Pastor vor seiner Gemeinde so spricht. Aber ich meine das total ernst. Wir Christen sind manchmal so unfassbare Schwätzer. Wir diskutieren und wir reden über Gottes Prinzipien. Wisst ihr, was ich die letzten Monate an Gesprächen geführt habe über das Prinzip des Zehntengebens? Wie ist es denn jetzt ganz genau? Wie viel muss ich vom Brutto oder Netto? Muss ich das in meine Kirche geben? Kann ich es auch in eine andere geben? Kann ich das verteilen? Wie soll ich es machen? Und was ist dann mit Almosen geben? Und wisst ihr was? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören. Ich kann euch eins erzählen. Es gibt Leute, die haben in meinem Umfeld, in meinem persönlichen, die glauben nicht an Gott. Ich habe noch keinen einzigen, einmal nur, überzeugen können, indem ich ihm gute theoretische Ansätze übers Zehntengeben erklärt hätte. Ganz ehrlich, es gab sogar noch nicht eine einzige ernsthafte Diskussion darüber. Das interessiert die Leute nicht. Aber ich tue es. Ich lebe es. Und ich gebe nicht nur einen Zehnten, ich gebe drüber raus. Und ich bin großzügig. Und ich bezahle jemand seinen Einkauf an der Kasse im Supermarkt. Und ich gebe Trinkgelder, wo es manchmal den Leuten Tränen in die Augen treibt. Das erzähle ich dir jetzt nicht, um mich zu loben. Ich nehme diese Bibelstelle ernst. Lasst uns von den großen Taten Gottes reden, die er durch uns bewirkt. Und wisst ihr, was da für Reaktionen kommen? Die Leute sagen, aber bist du noch ganz sauber? Hey, schau mal dein Gehalt an. Wie viel geht davon weg? Was machst du? Jetzt ernsthaft, was soll das? Und auf einmal kann ich den Leuten erzählen, warum ich das tue. Und ich sage, wisst ihr was? Mein Zehnter geht voll in diese Kirche, in diese eine Kirche vor Ort. Und darüber hinaus gebe ich noch an andere Stellen. Warum machst du das? Weil es meine Vision ist. Ist das ein Gesetz Gottes? Ist doch mir wurscht. Leg's aus, wie immer du willst. Es ist meine Vision. Ich glaube daran. Ich glaube, dass Gott in Balingen, in Reutlingen und Umgebung Tausende von Menschen erreichen wird mit dieser Kirche. Und deshalb gebe ich all in. Und meine Frau und ich haben schon zweimal unsere kompletten Konten geräumt. Alles, was wir an Barmittel irgendwie haben konnten und haben es reingegeben. Und wenn du jetzt denkst, das sagt er, weil er Geld will, dann tust du mir leid. Dann tust du mir wirklich leid. Das werde ich nie machen. Ich sage das, weil ich satt bin, dass wir Christen oft nur reden und nicht handeln. Denn Gott legt eine Verheißung auf unser Handeln. Was haben wir uns die Köpfe wund diskutiert in dieser Kirche über das Beten für Kranke? Lasst uns doch bitte aufhören mit dem Reden und das Tun. Gehen wir doch zu den Menschen. Geben wir ihnen Essen, geben wir ihnen Trinken, geben wir ihnen Geld, geben wir ihnen Gebete, geben wir ihnen das Kostbarste, was wir haben, unseren Jesus Christus. Denn unser Verhalten wird ein Zeugnis sein für das, was wir glauben. Und falls du jetzt denkst, das ist für die eher Introvertierten eine Entschuldigung, nicht über Gott zu reden, nein. Lasst uns reden über diese großen Taten. Und dann wird unser Verhalten Menschen überzeugen. Darin steckt eine Verheißung. So, und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es mir in x Predigten gegangen ist. Wann immer man über dieses Thema spricht, passiert automatisch etwas. In unserem Kopf macht es Klick und wir bekommen ein schlechtes Gewissen. Wir sehen viele Situationen, in denen wir falsch gehandelt haben. Wir merken irgendwie, war noch nicht so das. Und automatisch kommt wieder der Regenschirm. Ja, weißt du, also wenn ich jetzt auch schon 10 Jahre meinen Zehnten gegeben hätte, dann würde ich darüber reden. Wenn ich jetzt schon 8-mal erlebt hätte, dass jemand gesund wird, dann würde ich für Kranke beten. Wenn ich doch ganz genau wüsste, wo Gott mich haben will, dann würde ich gehorchen. Ja, wenn ich schon mal der Regenschirm wäre, dann. Ja, was dann? Lasst uns heute anfangen damit. Gott sagt, ihr seid es schon. Ihr seid es schon. Jetzt, hier und heute. Ihr seid meine königlichen Priester. Was hindert uns daran? Stolz. Unser Stolz hindert uns daran, diesen Weg zu gehen. Wir haben so viel Stolz in uns, dass wir uns distanzieren. Ganz ehrlich, warum beten wir für Kranke nicht? Ja, was ist, wenn er nicht gesund wird? Ja, ist das dein Problem? Wird das jemals dein Problem sein? Nein. Das wird maximal dein Problem, wenn du in deinem Namen heilen willst. Dann wird es auch dein Problem, wenn er nicht gesund wird. Wenn du in Jesu Namen unterwegs bist, musst du deinen Stolz ablegen und sagen, er ist es. Er ist es. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Und darum heißt es auch, die Hochmütigen, die Stolzen, weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Vater im Himmel, und wir wissen, dass wir dich brauchen. Wir wissen, dass du noch so viel mehr vorhast. Herr, wir sind nicht in deinem Team, weil wir Ja geschrien haben. Wir sind in deinem Team, weil du uns aufgefordert hast, weil du gesagt hast, ich will, dass du dabei bist. Heiliger Geist, und dein Wort, das geschrieben ist in der Bibel, hat so eine Tiefe, die wir nicht begreifen, wenn du sie uns nicht erklärst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Raum ein Wunder geschehen lässt, dass dieses Wort Gottes in unserem Herz aufgeht. Ich bitte dich, lass du das Wunder geschehen, lass du uns verstehen, was es heißt, dass wir königliche Priester sind in deinen Augen. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du jeglichen Stolz in uns brichst. Dass wir dir voller Demut begegnen können und sagen, hier bin ich. Ich bin dein Eigentum. Du darfst machen mit mir, was immer du willst. Und ich bete, dass du diese Welt veränderst durch uns. Ich bete, dass du in diese Welt hineingehst, durch uns und mit uns. Ich bete, dass unser Handeln, unser Verhalten nicht leer zurückkommt. Ich bete, dass es Menschen geben wird, die uns beobachten, die sehen, dass wir irgendwie nicht ganz normal sind und die Fragen stellen und Antworten bekommen und Leben finden. Vater im Himmel, danke, dass du mit uns noch nicht fertig bist, dass du diese Welt retten willst, mit und durch uns. In Jesu Namen. Amen.